Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5, Vers 9. Mit diesem Wort will ich euch grüßen. Frieden, Wehrlosigkeit sind Begriffe, die in unserer deutschsprachigen mennonitischen Gesellschaft einen ganz bestimmten Stellenwert haben. Und darüber wollen wir noch etwas nachdenken. Und anerkennend auch an die Pioniere und an denen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Kolonien geleitet haben. Wenn man sich die Situation in Paraguay anschaut, können wir dank Gott sagen, dass in diesen Gemeinschaften, wo es so eine große Spannung gibt zwischen Arm und Reich, wo es so eine Vielfalt gibt von unterschiedlichen Kulturen, wo es so eine Spannungsbreite von Potenzial gibt, es zu keinem großen Aufstand bis jetzt gekommen ist. Das ist schon was Besonderes. Das gibt es wohl selten in den vergangenen 100 Jahren, wo diese verschiedenen Aspekte so auf engem Raum zusammentreffen, wie erwähnt, dass es da nicht zu öffentlichem Streit und Mord und Totschlag gekommen ist. So eine Anerkennung an euch, auch besonders an den Pionieren, die den Grundstein auch in diese Richtung gelegt haben. Frieden, Wehrlosigkeit ausleben und besonders als Mennonit. Ich werde auf einige Begrifflichkeiten kurz eingehen. Die Bergpredigt hat man mir zugesagt, Kapitel 5. Das reicht die Zeit auch nicht aus, da eine exegetische Auslegung da durchzugehen, aber ich möchte auf die Themen kurz eingehen, die da aufgeführt werden und an einige Aufforderungen anknüpfen zum Schluss, die uns Gedanken machen sollen, wie es um meine persönliche Friedenshaltung und Wehrlosigkeit steht. Schon allein der Begriff Mennonit hat es ja so in sich. Wer ist denn jetzt gemeint? Wie definieren wir Mennonit und aus welcher Perspektive bezeichnen wir jemand als Mennonit? Aus der ethnischen Perspektive, aus der kulturellen Perspektive oder vom Glauben her? Natürlich in den Gemeinden und in den Schriften gehen wir von dem Glauben her aus, denn das ist, was es eigentlich ursprünglich dahinter war. Aber durch unsere jahrhundertelange Absonderung als Mennoniten hat doch der ethnische Aspekt und der kulturelle Aspekt ein starkes Gewicht. Nichtsdestotrotz müssten wir heute von unterschiedlichen Gruppen sprechen. Einmal, und das sind wohl die meisten hier in diesem Raum, sind es die eingewanderten Mennoniten und ihre Nachkommen in Paraguay. Dann haben wir die indianischen Gemeinden, die aufgrund der Missionstätigkeit gerade dieser eingewanderten Mennoniten entstanden sind. Licht in Indianern, MIM und weiteres ist euch da bekannt. Dann haben wir die spanischsprachigen mennonitischen Gemeinden, die ebenfalls das Resultat der evangelistischen Tätigkeit der ersten Gruppe sind. Und wenn ich gefragt werde von Einheimischen in Asunción, wer ich bin, dann sage ich immer Paraguayoite. Und dann schauen die mich an und nein, das bist du nicht. Ich sage, ich habe meine Cédula, ich bin doch hier geboren. Ich spreche Spanisch, ich spreche eure Sprache. Ja, aber das bist du nicht. Na? Wenn wir unsere einheimischen Geschwister in den Gemeinden fragen, dann würden einige antworten, ja, ich bin Mennonit. Und unser plattdeutscher Instinkt, der bringt gleich ein paar Fragen hoch. Und andere einheimische Geschwister würden vielleicht sagen, nein, ich bin nicht Mennonit, aber ich gehöre zu der Gemeinde, weil sie das eher aus der Perspektive der Kultur bezeichnen. Und wir haben eine vierte Gruppe, die Brasiguayos, die brasilianische Einwanderer in Paraguay, die weitgehend ihre eigene Kultur und Sprache pflegen, die aber auch in unseren Gemeinden mit aufgenommen werden und in diesem Sinne auch Mennoniten sind. Ein paar Worte zum Thema Frieden. Das, was Shalom bedeutet, ist den meisten von euch sehr wahrscheinlich bekannt, was wir im Deutschen zum Frieden übersetzen, ist mehr wie nur das Ausbleiben von Gewalt das Ausbleiben vom Gebrauch von Gewehr. Frieden ist ein allgemeiner, wohlbefindender Zustand, wo es gut geht, wo wir zufrieden sind, innerhalb unserer Familie, mit unserem Nachbarn, in der Gesellschaft, wo wir leben. Wenn das alles zusammen wir da sagen können, das ist in Ordnung, das wurde unter Shalom verstanden. Und von diesem Friedensprinzip, von diesem Friedenskonzept möchte die Bibel uns lehren und diesem sollten wir nacheifern. Ich werde mit euch im Schnellgang eine kurze Reise durch die Geschichte der letzten 2000 Jahre zum Thema Wehrlosigkeit gehen und das auch offen erzählen. Die ersten 150 Jahre haben wir diesen Begriff kaum in der Geschichte nach Christus, weil es sehr wahrscheinlich selbstverständlich war, dass die Christen wehrlos waren und nicht zu Gewalt fasten oder auch nicht zu Gewehren. Es kam auch gar nicht zur Sprache, ob Christen denn Soldaten wären, weil das gar nicht vorkam in dem Sinne. Mit Kaiser Konstantin 300 bis 330 änderte sich aber diese Haltung, auch die Haltung der Gemeinde zum Krieg. Konstantin hat erstmal die Christen beschützt, hat dann Christentum als Staatsreligion erklärt und demzufolge auch gefordert, dass die Gemeinde sich nun in diesem Sinne für den Schutz des Staates und so weiter einsetzte und einstellte. Durch das Eingreifen des Kaisers verlor die christliche Gemeinde aber immer mehr von ihrer geistlichen Lebenskraft. Wenn man nachliest, was denn alles vom Kaiser im Sinne der Gemeinde bestimmt wurde, das war schon nicht das, was Christus gedacht hatte. Und das extremste Endergebnis sind wohl die Kreuzzüge im Mittelalter. Mit der Entstehung der Täufergemeinden ab 1525 kam wieder die Friedenslehre als ein sehr zentrales biblisches Thema und wurde wieder sehr stark von den Täufern wahrgenommen. Nicht, weil die Situation ohnehin friedlich war, überhaupt nicht. Der Angriff der Türken, die eigene Auseinandersetzung innerhalb der Kirche und ganz bewusst wurde hier ein Grundstein neu gelegt. Wenn wir Konrad Grebel zitieren, man soll auch das Evangelium und seine Anhänger nicht mit dem Schwert schirmen und sie sollen es auch nicht selbst tun. Auch gebrauchen sie weder weltliches Schwert noch Krieg, denn bei ihnen ist das Töten ganz abgeschafft. Nach Konrad Grebel wäre es kompliziert, unsere Wachen im Eingang unserer Geschäfte zu haben. Denn er sagt, man soll auch das Evangelium und seine Anhänger nicht mit dem Schwert schirmen und sie sollen es auch nicht selbst tun. Das erste täuferische Glaubensbekenntnis legt fest, dass das Schwert in der Gottesordnung außerhalb der Vollkommenheit Christi liegt. Das heißt, das, was wir als Vollkommenheit in Christus anstreben, da hat das Schwert keinen Platz. Menno Simons schrieb dazu sehr herausfordernd, unsere Burg ist Christus, unsere Gegenwehr Geduld, unser Schwert ist Gottes Wort. Und unser Sieg ist der freimütige, feste, ungefärbte Glaube an Christum Jesu. Eisen, Metall, Spieß und Schwerter lassen wir für denjenigen, die leider Menschen und Säueblut im gleichen Wert achten. Jedoch kam es eben unter gerade diesen Mennoniten nach ein paar hundert Jahren wieder dazu, dass man Selbstschutz errichtete, und Ähnliches. Ich will da vorsichtig sein im Urteil darüber, was unsere Vorfahren in Russland erlebt haben und wie sie sich verhalten haben. Einige Filme dazu haben mir persönlich sehr geholfen, darüber nachzudenken, ohne zu urteilen. Zum Beispiel der Film Und wenn Sie fragen werden, zugänglich im Internet, sehr aufschlussreich, um darüber nachzudenken und sich die Frage zu stellen, wie hätte ich denn reagiert? in so einer Situation? Wie hätte ich reagiert, wenn meine Frau in meiner Gegenwart vergewaltigt würde? Wenn meine Kinder in meiner Gegenwart geköpft würden? Aus der Ferne ist es heute leicht, darüber zu urteilen. Weitere Filme, die auch zugänglich sind, die eine andere Perspektive ein bisschen drauf werfen, unter dem Thema Die große Flucht, 1944 bis 1945, und das ist geschichtlich den Neuländern und Volendammern sehr nahe. Da gibt es Segmente so von 45 Minuten, eine ganze Reihe unter verschiedenen Themen, sehr aufschlussreich, auch frei im Internet zugänglich, das zu sehen und zu verstehen, auch die russische Perspektive in diesem ganzen Zusammenhang. Und die beiden Aspekte haben mir persönlich sehr geholfen, diesem Thema darüber nachzudenken und vielleicht auch etwas anders darüber zu denken. Im Laufe der Jahre wurde jedoch die biblische Friedensbotschaft auf die Lehre von der Wehrlosigkeit reduziert. Und erst nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges hat der Begriff der Friedenslehre eine neue Bedeutung unter uns Mennoniten wieder bekommen, besonders hier in Paraguay. Man fing an, nicht nur Wehrlosigkeit zu lehren, sondern eine Friedenslehre, die alle Bereiche des Lebens umfasst, im Sinne des biblischen Shalom, Familie, Beziehung zur Gemeinde, Gesellschaft, Geschäftswelt, als Friedensbringer in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Konflikte. Den Mennoniten in Paraguay ging es bei der Einwanderung zunächst um die Wahrung des Wehrlosigkeitsprinzips im engen Sinne und die Befreiung vom Militärdienst, Gesetz 514. Die spätere Auseinandersetzung dann zwischen Fernheim und der späteren Friesländer Gruppe während des Zweiten Weltkrieges zeigte, dass dieses Glaubensprinzip von den Mennoniten in Fernheim und Friesland stark in Frage gestellt wurde. Und vielleicht von den anderen Kolonien ähnlich. Und das ist für mich sehr aufschlussreich und interessant, das habe ich ja in meiner Jugendzeit nicht gewusst, dass gerade hier das MCC eine besondere Verantwortung für die Mennoniten in Paraguay wahrnahm und 1942 in Nordamerika das Friedenskomitee gründete, um dieser Problematik hier in Paraguay unter den Mennoniten entgegenzuwirken oder mit hineinzuwirken. Hier wurde betont, das Gewicht auf der Friedenslehre zu setzen, die Einführung des christlichen Dienstes. Und wir, die wir die Geschichte nicht kennen, wir denken immer, ach, das war unsere Idee, das haben wir ja alles aufgebaut. Aber war es vielleicht doch, dass jemand von draußen bei uns eine Not sah, wo wir so verwickelt drin waren, das so in der Form nicht wahrgenommen haben? Und jemand von draußen eine Lösung gebracht hat, um uns in dieser Konfliktsituation zu helfen. Die Idee des christlichen Dienstes war, die jungen Leute herauszunehmen, damit sie in einer anderen Umgebung etwas von dieser Dankbarkeit vielleicht erkennen können für die großzügige Aufnahme der Mennoniten in Paraguay. Es sollte den jungen Leuten die Gelegenheit geben, anstatt eines Militärdienstes etwas Nützliches für das Land und dessen Bevölkerung zu tun. Und wie viele von unseren jungen Leuten sind in ihrer Jugendzeit im CD oder auf 81 gewesen? Und wenn sie zurückdenken, bin ich mir fast sicher, dass in dieser Zeit so einiges in ihrem Denken sich verändert hat. Einer unserer Söhne ist im Moment in Thailand zu einem Missionseinsatz ein Jahr und wir sprachen schon zu unter uns, da sind Einstellungen bei ihm entstanden innerhalb eines halben Jahres, die haben wir in 20 Jahren christliche Erziehung nicht geschafft. Einmal rauszukommen in einer ganz anderen Lebenssituation und auf einmal sprudelt es von einer Dankbarkeit, was man zu Hause alles hatte. Man muss es eben vielleicht einmal nicht haben. So ist die Friedenslehre in Paraguay in enger Verbindung mit dem CD gelehrt und praktiziert worden. CD war der wesentliche Ausdruck der Friedenslehre. Die Friedenskurse, oder was wir heute Wacha nennen, K, kam dann erst später dazu. Eine systematische Unterweisung in der Friedenslehre für junge Menschen wurde angestrebt. Das, was man über viele Jahre als Wacherkurse kannte. So einigten sich die Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Oberschulzen der Kolonien, obligatorische Wacherkurse einzuführen. Jeder Jüngling war nun gezwungen, daran teilzunehmen, wollte er den legalen Ausweis für die Befreiung vom Militärdienst erhalten. Der erste Kurs, 12. bis 16. August 1968 auf der Versuchsstation in Fernheim mit 41 jungen Männern, wurde durchgeführt und man sagte, ein voller Erfolg. Wir hatten sie alle da, wir haben sie alle unterrichtet. Eine sorgfältige Auswertung der Wacherkurse durch die Leiter der Tagungen zeigt jedoch, dass die Kurse in einem Spannungsfeld durchgeführt werden und einem Spannungsfeld zwischen Friedenslehre im idealen biblischen Sinne und einer Realität der Mennoniten als eine Mischung zwischen Gemeinde- und Volksmennonitentum. Ergebnis: Friedenshaltung durch Obligation hat nicht funktioniert. Aus dieser Sicht bricht immer wieder die Kritik gegen den mennonitischen Privilegien vom Gesetz 514 auf. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war irgendwo im Jahre 2010, hatten wir im SEMDA als Vertreter der Kolonien und der Gemeinden eine Tagung über genau dieses Thema und auch die Frage der Objection de Conciencia, also Militärdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Und da waren auch einige aus der Regierung vertreten und es kam auch die Frage auf, gerade hier wegen den Gewehren und heute, wo ich das sah, dachte ich wieder daran. Und der Repräsentant der Regierung sagte dann mit einem Schmunzeln im Gesicht, wenn ich das Register der Gewehre in Paraguay nachschaue, dann würde ich nicht drauf kommen, dass ihr als Mennoniten Friedensstifter seid. Ja, er sagt, ich weiß, ihr braucht die zum Taubenschießen. Und wahrscheinlich haben unsere einheimischen Leute weniger ihre Gewehre eingeschrieben, wie ihr das macht. War eine interessante Bemerkung, wie wir in der Außenwirkung dastehen. Die Friedenslehre muss im Heim, in der Gemeinde, in der Schule, in der Gesellschaft praktiziert werden. Sonst verfehlen die Wacherkurse ihr Ziel, wird betont. Man meinte, auch Mädchen und Erwachsene müssten am Unterricht der Friedenslehre teilnehmen. Ich war dann in späteren Jahren Jugendleiter in Fernheim. Und ich weiß noch, wie wir uns darum bemüht haben. Wir wollten aus dem Wacherkurs aus dieser Woche ein Programm machen, das irgendwie sinnerfüllter war, als die Jungs aus ihrem Lebensalltag herauszunehmen, ein Beil und ein Buschmesser in die Hand zu drücken und irgendwo einen Grenzzaun im hinteren Busch frei zu hacken. Es war nicht so einfach, das Programm zu ändern. Ich denke doch, dass einiges Gutes bewirkt werden konnte. Heutzutage ist ja das schon ganz anders. Kommen wir nun zur Bergpredigt. Das Grundgesetz der Königsherrschaft Christi. Unter Bergpredigt verstehen wir das gesprochene Wort Jesu, seine Reden, die finden wir in Matthäus Kapitel 5 bis 7. Es handelt sich um eine Reihe aneinander gefügter Sprüche und Spruchgruppen aus dem Munde Jesu. Ich werde mich reduzieren auf Kapitel 5. Die Bergpredigt ist geradezu die Botschaft, durch die der Herr seine Kinder in eine Vollkommenheit hineinführen will, die er beabsichtigt hatte, in dieser Welt hier zu leben. Anhand der Bergpredigt zeigt Jesus auf, wie Gott sich das menschliche Leben unter seiner Herrschaft vorstellt. Inmitten einer Welt voll Zwiespalt, Streit und Not und Ärger und Trübsal. Nicht nur das Verhältnis des Jüngers zum Meister sollte sich ändern, sondern auch das Verhältnis des Jüngers zu seinen Mitmenschen. Vielleicht müssen wir auch einiges sagen, wozu die Bergpredigt nicht gebraucht werden sollte. Und Kommentatoren meinen, die Bergpredigt sollte nicht gebraucht werden als ein Freibrief, um alle möglichen Weltverbesserungsvorschläge anzuführen. Abschaffung des Eigentums und so weiter. Sie ist auch nicht nur verbindlich für den privaten, für die private Umfeld des Christen. Sie greift viel weiter wie das. Sie gibt auch kein Recht zur Weltflucht, um in kleinen abgeschlossenen Gemeinschaften Ideale zu verwirklichen. Und da müssen wir auch einige Fragen an unserem Koloniesverständnis zulassen. Wir waren vor 2 Wochen für 9 Tage in Argentinien unterwegs als 4 Ehepaare, um die Mennonitenkolonien zu besuchen. So abgeschottet, so streng, so überzeugt, dass sie die Richtigen sind. Wo bei uns Fragen über Fragen entstanden. Mit den Einzelnen gesprochen, würden wir wenig von diesem Friedensverständnis vorfinden. Die Bergpredigt will mehr wie nur Sündenerkenntnis erzwingen. Sie will unser Denken verändern, wo dann verändertes Handeln kommt. Sie ist das Grundgesetz der Königsherrschaft Christi, habe ich schon einmal gesagt, die schon heute in den Kindern des Lichtes angebrochen ist und einst weltweit vollendet werden wird. Und sind wir offen dafür, die Bergpredigt als ganzes Paket mitzunehmen, mit in unseren Alltag zu nehmen und das in der Anwendung zu bringen? Oder neigen wir vielleicht manchmal dazu, das eine oder das andere herauszunehmen, was uns gerade in unserem Lebensstil passt? Die Seligpreisungen, geistlich arm sein, sagt Jesus, ihr seid selig. Leid tragen, sagt Jesus, ihr seid selig. Sanftmütig sein, hungern und Durst haben nach Gerechtigkeit. Jesus sagt, ihr seid selig. Reinen Herzens sein. Erleben wir das noch, dass wir sonntags zum Gottesdienst gehen oder vielleicht gerade an dem Gottesdienst, wo Abendmahl ist und uns auf einmal etwas plagt und wir merken, wir müssten einiges noch klären, bevor wir am Tisch des Herrn uns wiederfinden. Jesus sagt, selig seid ihr. Frieden stiften. Ich halte mich zurück. Ich sage dazu einfach nichts. Ich streite nicht. Frieden stiften ist viel mehr als nicht streiten. Um Gerechtigkeit verfolgt werden, um Jesu Willen Schmach erleiden. Jesus sagt, selig seid ihr. Diese Seligpreisungen, wie wir sie nennen, sie sind Balsam für die verletzte Seele. Sie sind Ermutigung für leidende Menschen. Sie sind Hoffnung für Unterdrückte. Erlebst du das in deinem Alltag? Dann würde ich ermutigen, lies dir immer wieder diese Seligpreisungen. Sie werden ermutigen. Sie werden orientieren. Dann spricht Jesus über Salz und Licht sein. Ein Gemisch von Reinigungsprozesse und Orientierung. Die älteren Geschwister, früher gab es nicht Kühlschränke, nicht Eis. Wie hat man beim Schweineschlachten die Mengen von Fleisch eingelagert? In Salz. Mein Vater sagte, und dieses Eingebratene, sie haben sich so bemüht, nachher wieder alles glatt zu streichen, damit Mama nicht sehen sollte, wer da ein bisschen Rapspeer rausgeholt hatte. Aber die hat es trotzdem gemerkt. Also diese Salzwirkung, geben wir uns dafür her? Leben wir unser Christsein so offen, dass es diese Salzwirkung hat in einer Welt der Ungerechtigkeit? Oder sagen wir dann, ich bin friedfertig, ich halte mich zurück, ich lebe dann mein Christsein bei mir zu Hause. Licht. Jesus sagt,
Ein Licht, das auf dem Berge steht, kann nicht verborgen sein. Zu diesem Licht hat er uns berufen. Diese Stellung zum Gesetz, Jesu Anordnung und Aufforderung ist weder in Richtung Gleichgültigkeit im Sinne von, es wird ja eh alles vergeben, noch zu einem Legalismus, der alles pingelig abwägt. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wie war es denn um die Pharisäer bestellt? Nocher und nöcher an Regeln, die aber pingelig genau an jedem abgemessen wurden, nur am eigenen Leben nicht. Wie sagte Jesus zu ihnen? Mücken in der Suppe des anderen suchen, so ungefähr in meinen Worten, aber Elefanten im eigenen Leben verschlucken. Vom Töten. Nein, ich töte nicht. Jesus geht viel weiter. Jesus greift unser Gedankengut an. Und er sagt, wenn euch gesagt ist, die Tat, dann will ich sagen, eure Worte, euer Zwiespalt, euer Streit ist genauso. Vom Ehebrechen. Nein, ich breche die Ehe nicht. Wir werden morgen 29 Jahre Ehe feiern. Nein, ich breche die Ehe nicht. Das sind andere, die das machen. Jesus greift in seiner Aussage viel weiter und er sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und plötzlich finden wir uns alle auf der Anklagebank wieder, oder? Ich zumindest schon. Lassen wir das zu? Lassen wir diese herausfordernde Aussage Jesu in unserem persönlichen Leben zu? Vom Schwören ist auch so ein Aspekt, den wir bewusst ablehnen als Mennoniten. Ehrlichkeit, Integrität, Verlass aufs Wort. Wie ist es denn heute mit uns? Wenn ich Ja gesagt habe, bleibt es Ja? In einer Auseinandersetzung mit mir lieben Menschen, wo es plötzlich darum ging, dass 10 Jahre angeblich nach gültigem Recht das Geschriebene nicht mehr gültig war, meinte ich, es ist doch eigentlich irrelevant, was geschrieben ist. Unter uns Christen ist doch das, was wir gesagt haben, das ist gültig. Und wir schreiben nur, im Falle wir etwas vergessen, damit wir es wieder präsent haben. Unser Ja ist doch ein Ja. Plötzlich ist gültiges Recht, steht es über die Aussage Christi, dass unser Ja ein Ja sein solle und unser Nein ein Nein. Wie erlebt ihr es in eurem Alltag? Im Geschäftsleben? Könnt ihr euch darauf verlassen, wenn der Kunde sagt, ich werde es bezahlen, dass er es bezahlen wird? Gestern, wir hatten uns vorbereitet und ich hatte vor, mein Auto zu verkaufen, war mit dem Verkäufer schon alles abgeklärt und hatte es noch schön waschen lassen und auf dem Weg dahin, vielleicht 2 Kilometer vorher, ich halte an einer Ampel und merke auf einmal ein Gerummel hinter mir und der Wagen bewegt sich und ich schaue im Spiegel und sehe nur LKW. Den Rest könnt ihr euch denken, das mit dem Verkauf hat dann schon nichts gegeben an dem Tag. Es war die Gelegenheit, das heute Gesprochene da zu leben. Und in den Stunden dann parte policial und so weiter und nicht Geld zum Bezahlen und mit Versicherung, wie gehen wir damit um? Und er sagt, ich werde es bezahlen. Ich weiß zwar noch nicht wie und wann, aber ich werde es bezahlen. Und geben wir mit unserem Leben dann einen Vorschuss, dass er selber erkennt, dass er sich an diesem Wort dann aber auch halten sollte, vom Vergelten. Und hier spreche ich vielleicht nicht im Sinne des Juristen, aber ich würde gerne so viel dazu sagen und ich denke, das ist im Sinne Christi. Ein Christ hat das Recht, auf sein Recht zu verzichten. Geschwister, Gewalt produziert wieder Gewalt. Druck produziert Gegendruck. Irgendjemand muss irgendwann verzichten, sonst geht die Gewaltspirale nur höher. Ein Christ hat das Recht auf sein Recht. Ein Christ hat das Recht auf sein Recht zu verzichten. Im Streit um den Nachbarnzaun. Die allermeisten können vielleicht davon einiges erzählen. Wer von euch beiden war bereit zu verzichten? Um des lieben Friedens willen. Von der Feindesliebe. Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Ich habe erst erwähnt, dass ich eine sehr schwierige Jugendphase gelebt habe. Und es war mir schon länger klar, wenn ich den Weg zu Christus wählen würde, dann wäre das ein Punkt, dass ich wohl die Leute verzeihen müsste, die nicht fragen würden. Und gerade dieser Tatbestand hat mich dann noch einige Zeit davon abgehalten, mein Leben wirklich Christus zu übergeben. Aber wo es dann war es für mich klar, diese Leute werde ich vergeben, unabhängig davon, ob sie fragen werden. Denn Vergebung macht es für mich frei. Und das zu begreifen. 20 Jahre später stehen wir mit Unternehmern in einem Kreis im Sheraton-Kongress für christliche Führungskräfte. Und mehrere von den Jungs von damals standen da in der Runde. Und wir hatten viel Spaß und Freude miteinander. Wir waren ja mittlerweile Gemeindearbeiter zusammen. Auf einmal sagt der eine: Ich glaube, heute ist der Tag, wo wir Eltern um Vergebung bitten für das, was wir ihnen angetan haben. Und er sagte: Ich habe gesehen, wo dein Leben geendet ist. Ich glaube, ich habe jeden Tag für dich gebetet und ich hätte nie den Mut gehabt, zu dir zu gehen und dazu Stellung zu nehmen. Ich sage: Danke, Brüder, das ist Honig auf meine Seele, aber ich habe es euch schon bei meiner Bekehrung vergeben. Wie sieht unser Alltag denn aus? Und damit will ich abrunden. Frieden und Wehrlosigkeit ausleben fängt in der Gesinnung an. Mein Denken über meinen Nächsten, egal welche Kultur er hat. Wir brauchen nicht nach außen schauen. Es gibt alles unter uns. Mord, Totschlag, Ehebruch, Raub, nicht Wort halten. Wie ist es mit unserer Dankbarkeit für die großzügige Aufnahme der Mennoniten in Paraguay? Wenn ich im Tereré-Runde dann höre, das sind unsere Große, was wollen die hier alle? Das ist uns. Ich könnte weinen. Ja, Pioniere, ihr und weitere, ihr habt es aufgebaut. Aber das ist eine sehr komplizierte Haltung. Ich weiß, wir haben in Paraguay keine Ordnung fürs Meldeamt und das macht es kompliziert. Ich bin mir der Komplikation völlig bewusst, das ist es gar nicht. Aber diese Tendenz zur Überheblichkeit, die merken wir interessanterweise. Und wenn heute die Kollekte gehoben wurde für Servome, dass wir in unseren sozialen Werken sagen, dann, wenn es wirtschaftlich schwer geht, kommen die Spenden leichter, wie wenn es wirtschaftlich gut geht. Was hat das für einen Grund? Man wollte mit guter Absicht von Kolonie und Gemeinde und ich glaube heute immer noch Friedenshaltung und Wehrlosigkeit allgemein verpflichten, aber es hat nicht funktioniert. Es ist eine Gesinnung. Und ich würde heute die Gemeinden auffordern wollen, wir müssen uns noch mehr dafür einsetzen. Einsetzen für diese Gesinnung. Wir sprechen in unseren Schulkonzepten von Decuere, Disciplina que restaura, wiederherstellende Disziplin. Das ist für uns in unseren Schulen Programm. Das macht das Leben nicht leicht, wo wir nicht nur Recht schaffen wollen, sondern wo wir auch Aufarbeitung schaffen wollen, sowohl fürs Opfer wie für den Täter. Und es ist schon eine Herausforderung, wenn wir in unserem christlichen Milieu sagen, wir wollen einen verwundeten Soldaten nicht auf dem Feld liegen lassen. Und wenn sich dann jemand unserer Pastore vergangen hat, Wie tragen wir dann zu einer Wiederherstellung bei? Wie können wir eine zweite Chance bieten? Mediation, Resolution de Conflictos. Ich denke, das ist ein wunderbares Instrument, das in unseren Kolonien Anklang gefunden hat. Aber es muss von beiden Seiten gewollt werden. Ich weiß, in einigen wird es in Verträgen als Klausel hineingefügt, dass als erste Instanz bei Missständen die Mediation aufgesucht wird. Aber wenn einer der Partner nicht will, dann ist es ein stumpfes Werkzeug. Persönliche Herausforderung. Jesus hat dich in dieses Leben gestellt, um für ihn und durch ihn ein Friedensstifter zu sein. Er will, dass du das lebst. Wenn du das nicht tust, braucht der Teufel keine Dämonen. Dann bedient er sich deiner Haltung. Ich will das noch einmal wiederholen. Jesus hat dich in dieses Leben gestellt, um für ihn und durch ihn ein Friedensstifter zu sein. Er will, dass du das lebst. Und wenn du das nicht tust, dann braucht der Teufel keine Dämonen. Dann bedient er sich deiner Handlung und deiner Haltung. Wenn du dich als Christ zählst, lebe Frieden in deiner Familie, in deinen Beziehungen zur Gemeinde und zur Gesellschaft, in der Geschäftswelt, als Friedensbringer in dieser Welt voller Ungerechtigkeit und Konflikte. Sei dir deiner Sündhaftigkeit bewusst und lass dein Denken durch und durch von Christus mit Frieden und Wehrlosigkeit durchdringen. Ich spreche hier nicht als jemand, der dieses vollends begriffen hat und auslebt. Aber ich möchte als einer zu euch sprechen, der sich mit beiden Beinen auf dieser Erde darum bemüht, doch dieses zu leben. Und dazu wollen wir einladen. Amen.